Österreich. Van der Bellen lässt die Maske fallen. Demokratie nur eine Farce? Ukraine-Krieg. Auf Chefredakteur Stefan Magnet warnt vor drittem Weltkrieg. Und das deutsche Leben stirbt. Imad Karim im auf 1 Exklusivinterview. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Er wollte ein Präsident aller Österreicher sein und mimte im Wahlkampf im letzten Jahr noch den heimatverbundenen, fürsorglichen Landesvater. Doch noch am Tag vor seiner erneuten Angelobung als Bundespräsident hat Alexander Van der Bellen seine wohlfeilen Wahlkampf-Wortspenden bereits wieder vergessen. Er erinnerte damit einmal mehr an sein amerikanisches Pendant Joe Biden. In einem Interview mit zwei ORF-Hofberichterstattern machte er aus seinem Herzen keine Mördergrube und ließ zu Beginn seiner zweiten Amtszeit die Maske fallen. Die Gretchenfrage unter dem ihm gestellten Konvolut an Fragen war die: Wie hältst du es mit der FPÖ? Denn gegenwärtig liegen die Freiheitlichen in Umfragen klar auf Platz 1. Und da spätestens 2024 Nationalratswahlen stattfinden, ist es von großer Bedeutung, wie sich das Staatsoberhaupt dann verhält. Van der Bellens Antworten ließen tief blicken, und zwar in die Abgründe der Demokratie, die hierzulande immer mehr zur Farce verkommt. Denn seit Beginn der Zweiten Republik 1945 ist es stets so gewesen, dass die stimmenstärkste Partei vom Bundespräsidenten als erste den Regierungsauftrag bekam. Der im 80. Lebensjahr stehende Herr der Hofburg hingegen sieht hierbei vorgeblich sein Gewissen als höchste Instanz. Und dieses erlaubt ihm anscheinend auch, Herbert Kickl als Kanzler zu verhindern, auch wenn die Freiheitlichen eine Mehrheit im Parlament hätten. Als Begründung nennt er vermeintliche politische Positionen der FPÖ, nämlich deren angeblich fehlende proeuropäische Einstellung und Nichtverurteilung des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Beides ist falsch. Denn erstens bedeutet Kritik an der EU keineswegs antieuropäisch zu sein, sondern der Widerstand gegen die von den Eurokraten betriebene Auflösung der Nationalstaaten ist in Wahrheit die einzig wahre europäische Gesinnung, nämlich die des Patriotismus. Und zweitens heißt es nicht, einen Krieg zu rechtfertigen, wenn man auf dessen Ursachen hinweist. Der Vorhalt ist insofern auch kurios, da Van der Bellen als Oberbefehlshaber des Bundesheeres und Staatsoberhaupt eines neutralen Landes sich definitiv nicht auf die Verfassung berufen kann, wenn er hier in einem kriegerischen Konflikt einseitig Partei ergreift. Es wäre nämlich seine verfassungsgemäße Aufgabe, Österreich aus diesem Krieg und seinen Folgen herauszuhalten. So wie das auch Viktor Orban für Ungarn tut. Entlarvend ist auch, wie der grüne Globalist zu den Klimakriminellen steht. Diesen gegenüber zeigt Van der Bellen größtes Verständnis. Deren Aktionen dürfe man, Zitat, nicht dramatisieren. Er sprach sogar in typisch linker Diktion von zivilem Ungehorsam. Damit redet man Straftaten schön. Und das aus dem Munde eines Bundespräsidenten. Was der Alpenbeiden Van der Bellen wirklich will, ging aber in einem Nebensatz fast unter. Zitat: Das Problem ist, dass wir keinen Weltstaat haben. Zitat Ende. Damit sind wohl keine Fragen mehr offen. Und wir bleiben in Österreich und seinen Demokratiedefiziten, die nicht erst im Zuge der Corona-Pandemie offen zutage getreten sind. Oft werden die verheerenden Folgen der multikulturellen Gesellschaft als eine Art Unglück dargestellt, das niemand vorhersehen konnte. Doch schon 1993 hatte die FPÖ unter Jörg Haider ein diesbezügliches Volksbegehren gestartet. Die Umsetzung der darin enthaltenen Forderungen hätte uns zumindest die meisten Probleme erspart. Doch die Obrigkeit inszenierte gemeinsam mit den Systemmedien eine bis dahin noch nie dagewesene antidemokratische Kampagne gegen die grundvernünftigen Forderungen des Volksbegehrens Österreich zuerst. Bezeichnenderweise wird die 30. Wiederkehr der damaligen Demokratieaushöhlung vom Polit- und Medienestablishment abgefeiert. Mehr darüber in folgendem Beitrag.
In diesen Tagen jährt sich zum 30. Mal der Beginn des von der FPÖ unter Jörg Haider initiierten Volksbegehrens mit dem Namen Österreich zuerst. Vom 25. Januar bis 1. Februar 1993 unterzeichneten 416.531 Österreicher diese Gesetzesinitiative. Das waren 7,35% der Wahlberechtigten. Das Volksbegehren, das als Reaktion der FPÖ auf die Ablehnung der Einsetzung eines Sonderausschusses zur Behandlung des Ausländerthemas durch SPÖ, ÖVP und Grüne im Nationalrat im Herbst 1992 erfolgt war, enthielt 12 Forderungen, die wie folgt lauteten. Verfassungsbestimmung. Österreich ist kein Einwanderungsland. Einwanderungsstopp bis zur befriedigenden Lösung der illegalen Ausländerfrage bis hin zur Beseitigung der Wohnungsnot und Senkung der Arbeitslosenquote auf 5%. Ausweispflicht für ausländische Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, wobei aus diesem Ausweis die Arbeitsgenehmigung und die Anmeldung zur Krankenversicherung hervorzugehen hat. Aufstocken der Exekutive sowie deren bessere Bezahlung und Ausstattung zur Erfassung der illegalen Ausländer und zur wirkungsvolleren Kriminalitätsbekämpfung, insbesondere des organisierten Verbrechens. Sofortige Schaffung eines ständigen Grenzschutzes statt Bundeswehreinsatz. Entspannung der Schulsituation durch Begrenzung des Anteils von Schülern mit fremder Muttersprache in Pflicht- und Berufsschulklassen mit höchstens 30%. Bei einem mehr als 30-prozentigen Anteil von fremdsprachigen Kindern Einrichtung von Ausländerregelklassen. Entspannung der Schulsituation durch Teilnahme am Regelunterricht nur bei ausreichenden Deutschkenntnissen. Kein Ausländerwahlrecht bei allgemeinen Wahlen. Keine vorzeitige Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Rigorose Maßnahmen gegen illegale gewerbliche Tätigkeit und gegen Missbrauch von Sozialleistungen. Sofortige Ausweisung und Aufenthaltsverbot für ausländische Straftäter. Errichtung einer Osteuropa-Stiftung zur Verhinderung von Wanderungsbewegungen. Gründe für das Volksbegehren gab es viele. Es waren aber vor allem die Auswirkungen des Falls des Eisernen Vorhangs, die eine enorme Einwanderungswelle aus Osteuropa und dem zerfallenden Jugoslawien auslöste. Bereits Wochen vor Beginn der Eintragungsfrist war eine massive Gegenpropaganda durch eine Allianz aus SPÖ, ÖVP, Grünen und den Systemmedien, allen voran dem ORF, sowie den Kirchen gestartet worden, um die Österreicher vor einer Unterstützung zu warnen. So schrieb der globalistische Kurier am 17. November 1992, Zitat, das Interessenpotenzial für die FP-Initiative ist relativ groß, die Abstimmabsicht aber sehr niedrig. Der Hauptgrund für diese Zurückhaltung ist die Sorge, sich mit der Unterschrift zu offensichtlich als Fremdenhasser zu deklarieren. Nie zuvor war zur Behinderung eines Volksbegehrens so massiver Druck ausgeübt worden. Es waren vor allem die Methoden der obrigkeitsstaatlichen Bürokratie, die dazu führten, dass viele unterschriftswillige Österreicher daheim blieben. Die Einschüchterungstaktik trug Früchte, denn das Volksbegehren wurde von nur 7,35% der Wahlberechtigten unterschrieben, obwohl die allgemeine Zustimmung dafür definitiv viel höher lag. So lag alleine die FPÖ damals bei einem Wähleranteil von etwa 20%. Ungeachtet dessen nannte Jörg Haider das Ergebnis eine großartige Leistung mutiger Bürger, die sich von der wochenlangen gezielten Desinformation und dem unglaublichen Gesinnungsterror nicht beeindrucken ließen. Großen Einfluss auf die öffentliche Meinung sollte am 23. Januar 1993 ein sogenanntes Lichtermeer am Heldenplatz nehmen, das vom Asyl- und Einwanderungslobbyverein SOS Mitmensch getragen und vom gesamten politischen System der Alpenrepublik unterstützt wurde. Der ORF inszenierte dieses Spektakel, dessen Teilnehmerzahl medial willkürlich auf 300.000 hochgeschummelt wurde. Wenn heutzutage besagtes Lichtermeer vom 23. Januar 1993 als vermeintlich größte Demonstration am Heldenplatz seit 1945 dargestellt wird, dann wird bewusst unterschlagen, dass die Kundgebungen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen im Herzen Wiens mindestens genauso viele, wenn nicht noch mehr Menschen auf den Heldenplatz brachten. Und das mehrfach. Was damals wie heute von geifernden Gutmenschen als Sieg über vermeintliche Fremdenfeindlichkeit bejubelt wurde, war in Wahrheit der Anfang vom Abstieg Österreichs, seiner Überfremdung und seines Identitätsverlusts. Während die grundvernünftigen Forderungen des Volksbegehrens Österreich zuerst umgesetzt worden, dann wäre die Alpenrepublik heute noch die Insel der Seligen, die in vielen Teilen der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg bewundert und geschätzt wurde. Über 2 Millionen Migranten und ihre Nachkommen sorgen mittlerweile dafür, dass sich die Einheimischen vor allem in Städten immer mehr als Fremde fühlen. Den Österreichern wurde die Geborgenheit ihrer sicheren Heimat geraubt. Heute leben sie in einer immer gewalttätiger und chaotischer werdenden multikulturellen Gesellschaft, in der sie immer mehr zu Zaungästen werden. Kann das wirklich im Interesse der Österreicher sein? Oder sind es andere Kräfte und Mächte, die damals wie heute versuchen, dieses Land gegen den Willen der Einheimischen umzukrempeln?
Und wir kommen zum Ukraine-Krieg. Für eiserne Transatlantiker, die Rüstungslobby, die Kriegsfanatiker der Systemparteien und sonstige nützliche Idioten der Globalisten war es ein großer Triumph. Deutschland liefert endlich moderne Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine. Dementsprechender Jubel herrscht auch in der Systempresse vor. Dieselben Journalisten, die wie selbstverständlich Deutschland für alles Übel auf der Welt seit Hermann dem Cherusker verantwortlich machen, überbieten sich förmlich mit Kriegsgeschrei und Pseudopatriotismus. Den Vogel abgeschossen hatte diesbezüglich wohl wieder Außenministerin Annalena Baerbock, die im Europarat selbstständig erklärte, dass wir mit Russland im Krieg seien. Die Reaktion Moskaus wird völlig ignoriert. Man tut so, als handle es sich bei der Atommacht Russland um keinen ernstzunehmenden Faktor. Der russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechayev, sprach davon, dass es jetzt keine roten Linien mehr gebe. Er belebte mit recht eindeutigen Drohungen die sowjetische Rhetorik aus dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland werde jetzt endgültig zum Feindstaat. Man sollte sich vielleicht an dieser Stelle das Wüten der Roten Armee in Erinnerung rufen, als sie gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und danach weite Teile Ost- und Mitteldeutschlands verheerte. Will man den russischen Bären wirklich mit Gewalt reizen? Botschafter Nechayev stellte auch fest, dass Deutschland bisher nur geheuchelt habe. Denn man wollte sich ja angeblich nicht in den Krieg hineinziehen lassen. Und tatsächlich zierte sich Olaf Scholz anfänglich. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis er die Befehle aus Washington akzeptierte, da der Bundeskanzler in Wahrheit nichts zu entscheiden hat. Viele Menschen haben jetzt Angst vor einer weiteren Eskalation des Krieges. Doch Scholz stammelte nur in der Art eines unseriösen Versicherungskeilers. Vertrauen Sie mir. Vertrauen Sie der Bundesregierung. Auf ein Chefredakteur Stefan Magnet bezog zu diesem Hasardspiel glasklar Stellung. Zitat: In Deutschland will die Führung Krieg. Die Medien peitschen ein. Die Politik liefert. Die USA klatschen Beifall. In der Ukraine tobt ein Stellvertreterkrieg. Mitteleuropa und Deutschland drohen zum Schlachtfeld zu werden. Wir bleiben bei dem, was wir vor einem Jahr klargestellt haben. Europa hat weder an der Seite der Ukraine noch an der Seite Russlands in den Krieg einzugreifen. Europa muss die dritte Position wählen. Freiheit und Souveränität für Europa. Dieser Standpunkt wird aber aus dem Innersten am heftigsten bekämpft. Die meinungsbildenden Systemmedien und die Regierungspolitiker wollen Krieg. Und wenn Russland die Nerven verliert oder die Kriegstreiber weiter eskalieren, werden sie ihn bekommen. Das Volk steht machtlos und geschockt daneben und sieht zu, wie Dinge passieren, die man immer für unmöglich gehalten hat. Und wir kommen nach Deutschland. Die offiziellen Geschichtsdarstellungen werden selten hinterfragt. Doch oft sind die populären Deutungen der Historie von Propaganda beeinflusst. In der Politik passiert aber nichts zufällig. Doch wer im Hintergrund die Strippen zieht, ist nicht immer klar. Der Buchautor und Zeitzeuge Michael Wolski hat diesbezüglich Spannendes über die Zeit des Mauerfalls zu berichten. Im Gespräch mit Martin Müller-Mertens bei Berlin Mitte auf 1 enthüllte er die Einflussnahme von Geheimdiensten auf das Ende des Ostblocks. Im Osten wie im Westen hatte man sich schon darauf vorbereitet. Was war Inszenierung und was das wirkliche Momentum der Geschichte? Sehen Sie dazu einen Ausschnitt aus der Sendung.
Gehen wir zurück zur Abwicklung des Ostblocks, um es mal etwas salopp auszudrücken. Ja. Aus Ihrer Sicht war das eine Geheimdienstoperation oder Geheimdienstoperationen? Welche Geheimdienste waren daran beteiligt und wie sahen diese Operationen aus?
Anfang 1982 hat der Herr Andropow, damals KGB-Chef in Moskau, die Gruppe Ljutsch gegründet. Ljutsch heißt Lichtstrahl. Und diese Gruppe ist nachher dem Militärgeheimdienst unterstellt worden, dem GRU. Und bis 85, 86 hat man davon nichts gehört, also ist so nicht sichtbar, außer dass also die Westdienste rausgefunden haben, dass sie zum Beispiel in der sowjetischen Botschaft saßen und DDR-Bürger rekrutiert haben. Sie sagten das ja vorhin, dass es ja auch friedliche Revolutionäre gab und die mussten ja irgendwie gefunden werden. Und eine dieser Findeorganisationen war der GRU, aber wie man hört, hat es ja auch die Westdienste gegeben, die da mitgespielt haben, sodass also Leute, die Veränderungen in der DDR wollten, sich dort haben angeschlossen. Die sind als Einflussagenten geführt worden. Das können Sie dann in dem Buch, was ich Ihnen jetzt hier noch zeige, sehen. Und diese Leute sind eben von der Sowjetunion instruiert worden, andere von anderen Diensten. Und viele sind da mitgelaufen und haben darüber gar nicht nachgedacht, dass das irgendwie auch organisiert ist. Ja? Oder viele haben das aus ehrlichem Herzen betrieben und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ne? 1982 hat, wie gesagt, der Herr Andropow die Gruppe Ljutsch gegründet und dazu gibt es ein Buch, und zwar von einem ehemaligen Einflussagenten des DDR-Militärgeheimdienstes, der in diese Sache eingebunden war. Und hier in diesem Buch ist sehr ausführlich der Rustflug beschrieben, also der Flug von Michael Rust zum Kreml 1987, die Landung da vorne auf der Kremlbrücke. Können Sie jetzt Wikipedia nachlesen, dann war das ein Enthusiast, der ein bisschen verwirrt war und der da diesen Flug organisiert hat. Wenn Sie hier nachlesen, können Sie herausfinden, wie diese ganze Operation militärisch geplant wurde, wie der Mann gefunden wurde durch den DDR-Militärgeheimdienst und wie er dann nach Moskau flog und die Sowjetunion 300 Generale und den Verteidigungsminister rausgeschmissen hat, weil er ihm versagt hat.
Und die ganze neue Ausgabe von Berlin Mitte auf 1 mit Martin Müller-Mertens und Michael Wolski zum Thema Geheimagenten brachten Mauerfall und deutsche Einheit sehen Sie nur bei uns auf 1.tv. Und wir bleiben noch in Deutschland, wechseln aber das Thema. Die staatliche Gender-Indoktrinierung in der Bundesrepublik nimmt immer extremere Ausmaße an. Sogar präpubertierenden Schulkindern wird nun bereits eingeredet, es sei völlig normal, sich im vermeintlich falschen Körper zu befinden und diesen angeblichen Missstand bei Bedarf jederzeit ganz einfach ändern zu lassen. An einer Kölner Schule wurden Sechsklässlern, also 11- bis 12-Jährigen, im Biologieunterricht Arbeitsblätter ausgehändigt, in denen Mädchen unter der Überschrift Soziales Geschlecht die Möglichkeit einer raschen Operation empfohlen wurde, um, wie es wörtlich heißt, Zitat, so rasch wie möglich als Mann leben zu können. Es soll dabei um eine, Zitat, multisexuelle Unterweisung gehen, bei Kindern wohlgemerkt. Auf die enormen Risiken, die mit einer solchen Operation einhergehen, wurde mit keinem Wort eingegangen. Stattdessen wurden sie als völlig harmloser Eingriff präsentiert, der auf ein bloßes Gefühl hin vorgenommen werden könne. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie empfiehlt aus gutem Grund ein Mindestalter von 18 Jahren für geschlechtsangleichende Eingriffe. Doch deutsche Schulen legen es 11-jährigen Schulkindern nahe und machen ihnen Lust auf derartige Selbstverstümmelungen, indem die Folgen der Operationen verharmlost werden. In einem Land, dessen Familienministerium auf seiner Webseite den Gebrauch von Hormonpräparaten, sogenannten Pubertätsblockern, trotz erheblicher Nebenwirkungen empfiehlt, wundert man sich über nichts mehr. Leidtragende dieser brandgefährlichen Regenbogenpropaganda sind Kinder in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung. Und die deutsche Bundesregierung fördert diesen Irrsinn auch noch mit ihrem Selbstbestimmungsgesetz, das es Jugendlichen über die Köpfe ihrer Eltern hinweg erlaubt, ihr Geschlecht beliebig ändern zu lassen. Kinderschutzorganisationen sowie der Deutsche Lehrerverband zeigen sich entsetzt über die Unterrichtsmethoden an der Kölner Schule. Es sei sehr unsensibel, Kinder, die noch ihre Rolle suchen würden, mit dem Thema Geschlechtsumwandlungen zu konfrontieren. Dies sei gänzlich unpädagogisch und schade mehr, als es nutze, drückt man sich diplomatisch aus. Die Schule hingegen weist die Kritik zurück und erklärt lapidar, das Thema und der Unterrichtsinhalt seien mit dem Lehrplan des grün-schwarz regierten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen abgestimmt. Eltern, die damit Probleme hätten, könnten sich an die Fachlehrer oder die Schulleitung wenden. Noch dreister äußerte sich das Schulministerium. Es sei Aufgabe der Schule, vielfältige geschlechterbezogene Biografien zu thematisieren. Eine medizinische Beratung gehöre nicht dazu. Und folgende Meldungen haben wir noch kurz für Sie zusammengefasst. Spanischer Messdiener von Marokkaner ermordet. Auch Spanien bleibt nicht von der brutalen Gewalt außereuropäischer Einwanderer verschont. Diesmal fiel ihr sogar ein Kirchenmann zum Opfer. So war ein 25-jähriger Marokkaner in der südspanischen Stadt Algeciras erst mit dem Ruf für Allah in die Kirche San Isidro eingedrungen und hatte dort die Kirchenbesucher aufgefordert, sich zum Islam zu bekennen. Während diese flüchten konnten, griff der Islamist den Pfarrer mit einer Machete an. Den Verletzten ließ er zurück und stürmte in die nur 200 Meter entfernte Kirche La Palma, wo er mehrere Geistliche bedrohte. Beim Rauslaufen wurde er von einem Messdiener verfolgt. Dieser wiederum bezahlte seinen Mut mit dem Leben. Er wurde zu einem weiteren sinnlosen Opfer eines angeblich schutzbedürftigen orientalischen Messermörders. Urlaubsverbot für ukrainische Oligarchen. Die Bilder ausgelassen feiernder ukrainischer Nobelkriegsflüchtlinge dürften ab sofort wohl der Vergangenheit angehören. So hat Präsident Zelensky den vom Krieg gepeinigten Millionären ab sofort Privaturlaube im Ausland untersagt. Zuvor hatten Aufnahmen von Champagnerpartys aus Frankreich und der Schweiz von ukrainischen Oligarchen und Staatsbediensteten für Aufregung gesorgt. Wieder Migranten-Amoklauf in deutschem Zug. Auch in einem Zug zwischen Kiel und Hamburg im Bahnhof des Ortes Brockstedt in Schleswig-Holstein wurden abermals mehrere Deutsche zum Opfer eines vermeintlichen Flüchtlings. Diesmal wurden bei der Wahnsinnstat eines 33-jährigen staatenlosen Palästinensers gleich 7 Menschen verletzt und 2 junge Menschen, eine 16-jährige und ihr 19-jähriger Bekannter, getötet. Der Täter war erst wenige Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen mehrerer Gewalt- und Sexualdelikte einsaß. Trotzdem wollen sich die Behörden aus der Verantwortung stehlen und geben sich überrascht. So soll es sich laut einer ersten Einschätzung aus Sicherheitskreisen nicht um einen Gefährder handeln, berichtet die Welt. Dieser Nicht-Gefährder hat nun allerdings mehrere unschuldige Menschen auf dem Gewissen. Ein mittlerweile beinahe täglicher Vorfall in Deutschland, während Innenministerin Faeser deutsche Patrioten und Dissidenten jagt. Donald Trump zurück auf Facebook und Instagram. Waren linke Geiferer bereits bei der Ankündigung Elon Musks, Donald Trump wieder die Rückkehr auf Twitter zu erlauben, in Schnappatmung geraten, müssen sie nun den nächsten Tiefschlag verdauen. Nachdem durch die sogenannten Twitter-Files aufgedeckt wurde, dass die Biden-Regierung mit Hilfe von Geheimdiensten massive Zensur in den sozialen Medien betrieben hatte, haben nun auch Facebook und Instagram Trumps willkürliche Sperre aufgehoben und dessen Accounts wiederhergestellt. Obwohl er sich noch nicht dazu geäußert hat, ob er diese zukünftig auch nützen wird, springt die linke Blase bereits im Kreis, da sie die Meinungsfreiheit fürchtet, wie der Teufel das Weihwasser. Erfolg für Dr. Weikel gegen Ärztekammer. Der MWGFD, der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, hat es zu Corona-Zeiten gewagt, ein Informationsschreiben bezüglich der Corona-Impfungen auf seiner Webseite zu veröffentlichen, indem er unter anderem auf die fehlende Zulassung der Covid-Impfstoffe hinwies. Wogegen die Bayerische Landesärztekammer, die ihre allumfassende Autorität dadurch in Frage gestellt sah, vor Gericht ging. Nicht aber gegen den Verein selbst, sondern seltsamerweise gegen dessen stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Ronny Weichel. Nun hat das Landesgericht Passau diese Klage abgewiesen. In seinem Urteil stellt es, Zitat, zutreffend fest, dass es sich ausschließlich um Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen zu Covid-Impfungen handelt, so Weichels Anwältin Beate Bahner. Die sogenannten Twitter-Files haben in den USA viel Staub aufgewirbelt, haben sie doch öffentlich bestätigt, was die Betroffenen ohnehin schon lange wussten. In den sozialen Netzwerken wurde bzw. wird massiv zensiert. Und zwar auf Wunsch von Regierungen mit Hilfe staatlicher Behörden und der Geheimdienste, wie die von Elon Musk freigegebenen Dokumente eindrucksvoll belegen. So waren bei angeblich privaten Unternehmen wie Twitter, Facebook, Instagram oder YouTube ganze Abteilungen mit Dutzenden, wenn nicht gar Hunderten Mitarbeitern allein damit beschäftigt, unliebsame Meinungen herauszufiltern. Unter ihnen zahlreiche Agenten von FBI, CIA oder der Homeland Security. Ihre Aufgabe, so stellt sich nun heraus, war es, neben der Unterdrückung von Corona-Fakten, den dementen US-Präsidenten Biden, dessen Sohn und das hochkorrupte Netzwerk der US-Demokraten um Hillary Clinton zu beschützen. Vor allem durch Zensur regierungskritischer Äußerungen und das willkürliche Sperren vermeintlicher Trump-Unterstützer. Ja, sogar Präsident Trump wurde während seiner Amtszeit die freie Meinungsäußerung in den sozialen Medien untersagt. Auch die anfangs als Orte freier Meinungsäußerung gefeierten Plattformen wie Facebook oder Twitter sind somit innerhalb kürzester Zeit zu reinen Systemmedien verkommen. Die Veröffentlichung der Twitter-Files könnte aber eine Wende bringen. Zumindest in den USA, wo die Bürger im Gegensatz zu Deutschland das Recht auf freie Rede tief verinnerlicht haben. Hierzulande stellt die Nachricht, dass Google, Facebook und Co. auch in anderen Ländern auf Anweisung von oben Kritik an der Regierung oder deren Corona-Maßnahmen unterbunden haben, keine Überraschung dar. Natürlich können wir nicht ausschließen, dass es mögliche Einflussnahmen auf Twitter und Co. nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande gegeben hat, stellt nun Wolfgang Kubicki fest. Die Regierungsanfrage des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden hatte ein Geheimtreffen zwischen Vertretern der deutschen Regierung sowie sozialer Netzwerke im Juni 2020 offenbart. Dass Regierungen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien regelmäßig in Kontakt mit Personen wie Mark Zuckerberg, Bill Gates oder George Soros stehen, ist allseits bekannt. Und dass sie bei ihren Treffen keine Kochrezepte ausgetauscht haben werden, dürfte wohl auch jedem klar sein. Und wie tagtäglich anhand von Corona oder dem Umgang mit Oppositionsparteien bzw. alternativen Medien zu beobachten ist, stellt die Zensur in Deutschland oder Österreich nach wie vor den Normalfall dar. Und von Regierungsseite ist diesbezüglich auch keinerlei Änderung zu erwarten. Themenwechsel. Die Folgen der Grenzöffnung und der unkontrollierten Einwanderung von Millionen Männern aus dem Orient sind tagtäglich zu spüren. Einer, der dies besonders deutlich und radikal anprangert, ist der Filmemacher Imad Karim. Mein Kollege Bernhard Riegler hat mit ihm ein sehr persönliches Gespräch über seinen neuen Kurzfilm »Ich bitte um Vergebung – Brief an Deutschland« geführt.
Ich wehre mich mit meinen Filmen, mit meinen bescheidenen Filmen, und ich möchte jetzt unsere freie Art zu leben behalten. Ich will nicht die Einschränkung. Und bevor wir über Lösung sprechen, möchte ich Ihnen und Ihren Zuschauern etwas vermitteln, und nämlich, hier findet ein Krieg statt. Hier findet ein Krieg statt, und zwar, es gibt zwei Kriege. Einmal einen lauteren Krieg und einen leiseren Krieg. Oder einen leisen Krieg und einen lauteren Krieg. Und zwar ein Krieg gegen unsere freiheitliche Grundordnung, Der lautere Krieg ist das, was wir von den Nachrichten direkt mitbekommen. Zum Beispiel wie jetzt in Berlin. Da plötzlich wird einem bewusst, da passiert was. Oder von den sogenannten Eventpartys. Auch in Österreich haben sie eine Menge davon am Wochenenden. Oder die sexuellen Übergriffe auf Frauen in den Freibädern und ähnliches. Und es gibt einen leisen Krieg. Nämlich, dass unsere Gesetze und Bestimmungen unbemerkt geändert werden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel. Heute war ich unterwegs im Auto und ich kam eine Meldung. Inhalt, viele Städte verzichten auf Faschingszüge. Also viele Städte, Vereine in verschiedenen Städten verzichten auf den Faschingszug, weil sie das Sicherheitskonzept der Kommunen nicht erfüllen können. Und welche sind das? Sie müssen ein Heer von Securities einstellen, um zu gewährleisten, dass weniger sexuelle Übergriffe passieren. Und sie müssen dieses Heer von Securities selber, also selbst bezahlen. Dann verzichten sie auf die Faschingszüge und somit tragen sie dazu bei, dass das kulturelle Gesicht dieses Landes langsam verschwindet und unbemerkt. Das gilt auch, wenn man jetzt sagt, in Berlin will die Feuerwerke verbieten. Hier verschwindet ein Gesicht.
Die Identität, das Gesicht des Landes geht verloren.
Ja, und gleichzeitig, bitte verzeihen Sie meine Aufregung. Ich bin einfach so, ich bin noch unter dem Eindruck des Filmes, das war intensive Arbeit in den letzten Wochen. Ich frage mich zum Beispiel, warum zum Beispiel im Sommer, wenn ein gemeinsames Fasten der unserer muslimischen Mitbürger stattfindet, dass sich kein Mensch darüber Gedanken macht, über ein Sicherheitskonzept.
Und das ganze ausführliche Gespräch von Bernhard Riegler mit Imad Karim sehen Sie exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss und heute einmal mehr mit einem weiteren Erfolg des serbischen Tennis-Superstars Novak Djokovic. Unzählige andere Sportler sind seit dem Beginn der Corona-Impfungen mitten am Platz zusammengebrochen. Doch Djokovic geht immer noch ab wie eine Rakete. Denn der gentechnikfreie Spitzenathlet verweigerte bekanntlich beharrlich die Teilnahme an den experimentellen Spike-Therapien. Das von den Impffanatikern boshaft erhoffte Karriereende von Djokovic bleibt nach wie vor aus. Vielmehr ist er weiter am Aufholen. Es muss ihm wohl eine besondere Befriedigung gewesen sein, bei den gestrigen Australian Open in Melbourne wieder abgeräumt zu haben. Denn es war der australische Staat, der ihn wie einen Kriminellen behandelte. Er wurde eingesperrt und abgeschoben. Seine Teilnahme am Turnier musste deshalb ausfallen. Das globale Corona-Regime wollte an ihm ein Exempel statuieren. Doch Djokovic blieb standhaft und prinzipientreu und kehrte jetzt als strahlender Sieger zurück. Damals hatte er erklärt, dass ihm die Gesundheit wichtiger sei als die Karriere. Wie es aussieht, hat er beides gleichermaßen behalten. Denn gestern qualifizierte er sich mit einem 6:1, 6:2, 6:4 Sieg gegen den Russen Andrei Rublev für das Semifinale. Dort wird er gegen den Amerikaner Tommy Paul antreten. Er könnte jetzt seinen eigenen Rekord übertreffen, denn er gewann schon 9-mal bei den Australian Open, öfter als jeder andere. Und vieles deutet darauf hin, dass er noch ein 10. Mal den Lorbeerkranz erringen könnte. Das wäre dann sein 22. Sieg bei einem Grand Slam Turnier. Manche Kommentatoren sind der Meinung, dass der 35-Jährige derzeit in der Form seines Lebens ist. Sein weiterer Weg in den Tennis-Olymp hat also wohl noch lange nicht den Höhepunkt erreicht. Doch auch wenn er es nicht schaffen sollte, bleibt er ein Vorbild an Charakterfestigkeit, weil er sich weder kaufen ließ noch anderweitig eingeknickt ist. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.